Ich lese uns aus dem Johannesevangelium diese wunderbaren Verse über das Kommen der Herrlichkeit Gottes in Christus. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der einzig Geborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ja, ihr Lieben, das hat mich berührt diese Woche. Ihr habt gesagt, 70 Jahre Visionsberührung Gottes. Damals Schwester, Mutter Basilea. Und ja, das ist dann so mit mir gegangen. Also wenn man heute zurückblickt, denkt man menschlich, boah, das hätte ja nichts werden können. Also ich weiß gar nicht, mich hinein zu versetzen in diese ersten Gedanken, wie soll das werden? Aber wie sagte eben Maria auf die Anrührung und die Ansprache des Engels, der sagte, du wirst schwanger werden ohne Mann, bei Gott ist nichts unmöglich. Kein Ding ist unmöglich bei Gott. Und er hat so vieles möglich gemacht. Und die Spuren und die aus den Samen gewachsenen Früchte, die werden wir erst im Himmel erkennen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und zwar im Nachhinein gegen alle Angst, die da war. Den Satz braucht man gegen alles Zaudern, das aufkommt, gegen alle Skepsis. Solch einen Satz braucht man gegen alle aus der Seele kommenden Ausreden und auch vom Satan kommende Ausreden. Bei Gott ist nichts unmöglich. Diesen Satz braucht man gegen jede Vernunft. Vernünftig war das nicht. Ein Engel kommt und sagt, wenn ich mir das vorstelle, bei meiner Tochter, die kommt zu mir und sagt, Papa, ich bin schwanger, aber nicht wie du denkst, da war ein Engel da. Ich denke, hä? Also bei Gott ist nichts unmöglich. Auch gegen alle Kraftlosigkeit, die man empfindet und gegen alle Grenzen, die wir innerlich haben. Ja, nun habe ich überlegt, was kann ein Wort sein, habe darüber lange gebetet. Ich wusste es ja schon vorher, ich konnte leider nicht da sein letzten Sonntag. Und dann kam mir ganz schnell dieses gewichtige Gebet, das Vaterunser. Also zu solch einem Anlass, da gehört auch ein ganz grundlegendes Wort aus der Heiligen Schrift, das Vaterunser. Wir beten es ja nachher, unser Vater in den Himmeln, sagen wir, beten wir. Geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldern, Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das andere wurde dann kirchengeschichtlich dazu gefügt, aber bis hier geht das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. 70 Jahre Vision und Inspiration. Ich versuche, meine Gedanken, meine Herzensgedanken mit euch zu teilen. Ich sage immer dazu, die müssen nicht voll zutreffen, nicht in allem richtig sein. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir vielleicht mal so ein bisschen die Perspektive wechseln und auch mal neben den Ausrufezeichen Fragezeichen setzen, überhaupt für unseren Weg, für unser Leben. Das Vaterunser ist allemal für uns die Übervision jeder Untervision. Also die große Vision haben wir. Wenn die Jünger fragen, wie und was sollen wir beten, dann geht es ja darum, dass Gott seine Vision in unser Herz legt, die wir wiederum betend vor seinen Thron bringen. Diese Übervision des Vaterunsers, auf einmal zu merken oder wissen zu dürfen, glauben zu dürfen, das Zentrum der Herrlichkeit Gottes ist seine Vaterschaft, die er von Ewigkeit her zum Sohn hat. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit im Heiligen Geist. Das ist seine Herrlichkeit. Und ich meine, dieses Kapitel, aus dem wir diesen Vers rausgenommen hat, aus dieser Einladung steht es ja oben drüber, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Gott sagt ja daraufhin ja, du wirst meine Herrlichkeit zeigen. Das ist nur ein erster unvollkommener Aspekt. Also dieses Kapitel 33, 2. Moses, hat mich immer fasziniert. Es war immer ein Highlight meines theologischen Empfindens. Bis letzte Woche sozusagen. Da habe ich verstanden, was ich gerade schon angedeutet habe. Die allergrößte Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, wir haben es gerade gelesen aus Johannes, war die Offenbarung Gottes in Christus. Daneben ist diese wahnsinnsgewaltige Offenbarung, die Moses hatte und auf die alle Israelis, alle Juden zurückblicken. Das war nur der Vorhof der Offenbarung, die wir in Christus haben. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Gott, so schreibt Johannes, die Gott geoffenbart hat in seinem Sohn. Die Herrlichkeit des Sohnes im Vater, Herrlichkeit des Vaters im Sohn, aus dem Gnade um Gnade um Gnade um Gnade fließt. Moses hat das Gesetz gegeben, das sich verbindet mit diesem Vers. Aber Gnade und Wahrheit ist in der Offenbarung Gottes in Christus geworden. Die Herrlichkeit ist definitiv in Christus, im Kreuz und Auferstehung und Verherrlichung Christi geworden. Das ist der Peak, sagt man im Englisch, der Höhepunkt, das Highlight aller Theologie. Wow, habe ich gedacht. Zu wissen, glauben zu dürfen, dass die größte Offenbarung nicht eine Feuerbrunst der Heiligkeit ist. Das hat sich ja angedeutet bei Moses. Jeder, wer mich sieht, stirbt. Sondern dass die tiefste Offenbarung Gottes eine väterliche Umarmung ist. Das ist das Geheimnis. Der Vater ist Vater. Und die verlorene und verwahrloste Kinderschar, also die Menschheit, wurde wieder eingeladen in die Herrlichkeit Gottes in Christus. Ich habe heute Morgen noch Kapitel 17 Johannes Evangelium nachgelesen. Da wird das nochmal so schön beschrieben, wie der Vater dem Sohn die Herrlichkeit gibt, der verherrlicht ihn. Und Jesus sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, lege ich in meine Kinder, meine Nachfolger hinein. Wow, was sind das für Gedanken, die überfordern diesen Gottesdienst oder jedenfalls meine Predigt. Die Verwahrlosten, die Verlorenen werden mit einer Geste sehnsuchtsvoller Liebe zurück erhofft, zurückgeliebt in die Arme des Vaters. Und auf einmal ist die Herrlichkeit Gottes ganz nah, nämlich in allen, die durch Christus zu ihm gehören. Wer kann das verstehen? Ja, nun ist es so, in der Tat, ich habe mich diese Woche dann sehr gefragt, was bete ich eigentlich? Und mir ist wieder mal klar geworden, wie sehr meine, ich sage mal persönlichen, das sind nicht nur Sachen, die mich betreffen, aber meine menschlichen Anliegen im Vordergrund stehen. Ich bete für meine Kinder, natürlich. Gott sei Dank darf ich das. Ich bete für meine Freunde, für meine Mitarbeiter. Ich bete für meine Frau, die hat ihre Hand gebrochen, da habe ich gebetet, ein bisschen intensiv. Aber ich dachte, was bete ich eigentlich? Und wenn ich jetzt Gott fragen würde, Christus fragen würde, wie soll ich beten, würde sagen, ja, bete doch mal für die Hand deiner Frau, bete für deine Kinder, bete für deine Stadt und so weiter. Nicht, dass das unwichtig ist, gar nicht. Aber seine Antwort war anders. Wenn ihr betet, dann sollt ihr zunächst in diese wunderbare, verherrlichende Vaterbeziehung euch einbeten. Ich weiß nicht, was davon. Ich bin ja vaterlos aufgewachsen. Ich kenne meinen Vater gar nicht. Also da ist eine Rechtssehnsucht, dass ich denke, einen guten Vater zu haben, das muss schon was Besonderes sein. Und wie gerne hätte ich schöne Reden, schöne Gespräche gehabt mit ihm. War nie möglich. Es gibt ein paar belanglose Briefe von ihm aus der Kindheit. Aber mit Gott, mit unserem Vater, uns hineinzubeten, hineinzulieben in Beziehung, Liebe auszutauschen. Zum Glück darf ich das, gestern war mein Sohn da, hat einiges repariert bei uns und ich merke, das ist kein funktionelles Treffen, wenn der kommt. Da geht was ab zwischen uns. Wir lieben die Gespräche miteinander. Und die Gespräche sind keine funktionalen, das auch. Sind keine nicht nur, längst nicht nur funktionalen Gespräche. Es sind Gespräche der Wertschätzung, der Liebe, der Verbundenheit. Vater unser im Himmel. Darin zu wissen, unsere ganze Heimat, unsere familiäre Heimat ist im Himmel, ist nicht hier, auch nicht auf Kanaan. Wir werden alle gehen müssen. Er ist im Himmel, der Vater ist im Himmel. Da ist Heimat, da gehen wir hin. Wie wunderbar. Was bete ich, habe ich gedacht. Ja, dein Name werde geheiligt. Und dann ist mir das auch nochmal gekommen, wie die Gebetsstunden meiner Gemeinden oft ausgesehen haben. Also nicht, dass da nicht auch ein Lob und ein Dank dabei ist, aber sagen wir dann, ist 80-90%, auch Herr, mach doch dieses und Herr, mach jenes. Und das sind alles wichtige Dinge. Und trotzdem habe ich auf einmal gedacht, Mensch, ich würde mal eine Gemeinde gerne sehen, eine Gebetsstunde in der Gemeinde, wo flehentlich Gott angerufen wird für geistliche Anliegen. Also so wie man kämpft um ein schwerkrankes Kind, Gott, um deines Namens willen, schenk doch, dass dein Name geheiligt wird und dass dein Reich dort, wo wir sind, mit aufgebaut wird. Schenk doch Gott, was immer es kostet, dass dein Wille geschehe in meiner Ehe, in meinem Familie, in meinem Freundeskreis, in meiner Gemeinde. Und das dann hinten noch kommt, und ja, übrigens, meine Frau hat die Hand gebrochen, das sage ich dir auch noch, aber das sagt ja Jesus beruhigenderweise, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach der Heiligung Gottes. Das andere schenke ich euch dann mit wenig Aufwand dazu. Also die Woche war sehr interessant für mich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann ist da noch die Also dann kommt so fast eingestreut ein bisschen unser täglich Brot. Das ist das, was ich meine. Nicht, dass das Gott nicht ernst nimmt, ist auch drin. Täglich Brot ist alles, was wir auch brauchen im Leben. Und dann schwenkt das aber sofort wieder auf geistliche Inhalte. Führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist doch eines unserer großen Probleme jedenfalls. Dass wir konfrontiert werden mit Versuchungsmächten, mit Manipulationsmächten, mit Verwahrlosungsmächten, mit Lügen, mit unseren tiefsten Instinkten, die wir haben, die Kraft kriegen, als seien sie unsere Götter und Herren. Das sind doch die großen Fragestellungen. Das andere sagt Gott, ich gebe euch gerne dazu, aber nehmt doch meine Herzensanliegen auf. Daraus will ich lernen. Tatsächlich, also ich bin jetzt sowieso nicht gerade der das sehr außer Acht lässt, diese geistlichen Anliegen. Aber die Woche im Nachdenken darüber dachte ich, da muss ich noch mal was nachjustieren in meinen Gebeten. Denn vieles andere, was ich so priorisiert bete, sagt Gott, ja, das gebe ich dir ja dann gerne dazu, da brauchst du gar nicht viel sagen. Wie heißt es? Der Vater weiß doch, was ihr bedürft. Aber der Kampf, der geschieht woanders. Also, die Vision ist ja nun, dass wir diese wunderbare, diese nicht austauschbare, nicht ersetzbare Wahrheit in unserer Berufung und im Auftrag hineintragen in eine verwaiste, verwahrloste Menschheit und Welt. Das ist ja der Auftrag. Und dann werde ich zunächst mal sehr, sehr dankbar, dass eure Gründerinnen, ihr dann diesen Auftrag angenommen habt. Deswegen sagte ich vorher, erst im Himmel werden wir erkennen, wie viel Himmlisches, ewig Bleibendes daraus geworden ist. Manchmal hat man, wenn man das eigene Leben sieht, hat man den Eindruck, naja, so weltbewegend ist es auch nicht. Aber im Himmel werden wir manches sehen. Manches sehen, was Gott aus dem Kleinen macht, was wir immer wieder geben. Und aus dem Großen vielleicht umso mehr. Nun habe ich weiter gedacht für mich, diese Vision, also ich gehe mal zurück auf den Satz, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen, den ihr drüber geschrieben habt. Mir ist dann aufgefallen, in dieser Situation war das völlig anders verwendet wie ein Danksatz, wo man nochmal vorüberziehen lässt, wie gütig Gott war. So verstehe ich das auf dieser Einladung. Aber als damals bei Moses Gott jedenfalls von hinten seine Herrlichkeit geoffenbart hat, war das ein entscheidender Faktor für die Zukunft. Da ging es nicht um das bisher Geschehene, das floss ein. Aber es ging um das Große, was Gott vorhatte. Weil Moses, ich sag mal, gezittert hat, etwas von seinen erlahmenden Kräften gesehen hat, von seiner Überforderung. Und sein bis dahin erlebter Glaube hat scheinbar nicht ausgereicht, um diese große Aufgabe für die Zukunft in Berufung anzunehmen. Das war der Grund, dass er gesagt hat, bei dem, was du mir aufträgst, ich muss dich mal sehen, ich muss das mal irgendwie greifen können, sonst fühle ich mich nicht in der Lage dazu. Und dann habe ich gedacht, ja, diese wunderbare Vision, die aus dem Vater unser kommt, die Bruder Basilea aufgenommen hat, vielleicht ist es ja so, dass dieser Auftrag, diese Berufung immer wieder neu in jede Generation und neue Epoche hineingesprochen werden muss und hineingelebt werden muss. Also die Vergangenheit kann immer nur Grundlage für Gegenwart und Zukunft sein. Das gibt es eigentlich so gut wie nicht, dass man nur zurückblickt. Also auch die Auferstehung ist kein vergangenes Ereignis, sondern ein Ereignis mit Zukunftswirkung, die Himmelfahrt, der auferstandene Christus. Alles ist auch zukunftsorientiert. Und das ist immer die große Frage, übrigens auch bei Gemeinden, dass Gemeinden stehen oft bei wie so kleine Erweckungen, da finden sich Leute zusammen, sind motiviert, sind inspiriert und bauen diese Gemeinde auf und dann kommt so diese Hochebene und dann geht das, dann wird das verwaltet. Und dann braucht es in Gemeinden neue Generationen oder neuen Geist oder neue Inspirationen, wie auch immer, jedenfalls einen neuen Aufbruch oder, ich gehe noch weiter zurück, eine neue Gottesberührung, eine neue Erfahrung der Herrlichkeit Gottes, um mal im Thema zu bleiben, um aus einer inzwischen verwalteten Gemeinde eine prosperierende, nach vorne gehende Gemeinde zu machen. Das kenne ich nur allzu gut als Pastor. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich habe einen ganz merkwürdigen Gedanken, den will ich mit euch teilen. Wie gesagt, ihr denkt darüber nach, ich mache mein Herz auf. Ich habe mich auf einmal gefragt, wo eigentlich und überhaupt, wie gehen wir mit dieser geistlichen Wahrheit Kanaan um? Wo ist denn Kanaan, habe ich gedacht. War Kanaan nicht die Herausforderung des Fremden, der Welt, wo das Volk damals davor stand und die große Frage war, gehen wir da rein oder gehen wir da nicht rein? Gehen wir weiter oder bleiben wir oder gehen wir zurück? Also man könnte schon mal fragen, ist Kanaan theologisch gesehen eigentlich hier oder ist unser Kanaan nicht draußen? Ist das nicht vielleicht ein bisschen mehr ein Anklang an den Garten Eden? Also wenn ich hier reinkomme, dann das Gelände, das ist so ein wunderschöner Garten. Was heißt Eden auf Deutsch? Garten. Ein wunderschöner Garten, der denke, wow, hier ist wie Eden. Aber Kanaan war eine Bedrohung. Kanaan war so eine Bedrohung, dass ich von den 12 Kundschaftern, die sich das angeguckt haben, 10 gesagt haben, no way, da gehen wir nicht rein. Zu gefährlich. Zu viel Wirrwarr, zu viel Dunkelheit, zu viel Böses, zu viel Macht gegen uns, zu viel Widerstand. Das war ihr Kanaan. Wenn ich hier reinkomme, denke ich, ja, wie schön. Aber wenn ich meinen Blick von hier rauslenke, denke ich, wow, lieber hier im Garten Eden als draußen in dieser dunklen, bösen Welt. Also habe ich mich gefragt, ob wir hier nicht so ein bisschen etwas auflaufen, dass wir uns einen Garten Eden bauen und diese bedrohliche Welt, die draußen ist, umwandeln in einen Garten Eden, wo wir Leute einladen. Also, ich weiß, das ist einfach so ein Gedanke, der mir gekommen ist, aber das hängt natürlich, der hängt natürlich damit zusammen, dass, wie gesagt, Johannes 17, sie sind in der Welt und die Welt hasst sie, steht da. Weil sie mich hassen, hassen sie euch. Die Welt ist für die Gemeinde Jesu Christi immer ein Kanaan. Und es ist immer die Frage, ob wir uns eher zurücknehmen oder ob wir sagen, unser Auftrag, unsere Vision ist, und das wäre nun die Vision eurer Gründerinnen, unsere Vision ist, hineinzugehen ins Kanaan, soweit wir es können und soweit Gott uns hilft und Gott mit uns ist, dass wir in das Kanaan der Welt das hineintragen, was uns der Garten Eden durch Christus wieder gegeben hat. Darüber können wir nachdenken, ihr Lieben. Ich habe für mich gemerkt, dass ich selber auch inzwischen, man wird ja älter und denkt, oh, so viel Dunkles, so viel Böses, lass mir doch die Ruhe. Ich habe zu Hause einen kleinen Garten Eden. Ne, tatsächlich, wer mich mal besucht hat, wir haben einen wunderschönen Garten, wir wohnen schön irgendwie, ja, Miete, aber einfach hat Gott gut gemeint mit uns. Und ich denke, oh, was soll ich eigentlich noch? Ich bin jetzt auch über die 70 und sollen doch die anderen, sollen doch die Jungen und so weiter. Und dann denke ich, nein, nein. Immer wieder muss ich mich entscheiden, will ich nach Kanaan hineingehen? Will ich in dieses Chaos? Ich habe vorgestern ein Gespräch gehabt mit Leuten, da ging es um wichtige Fragen der Kinder und so. Das hat mich so deprimiert, also dass ich heute noch nicht ganz weg bin. Und wisst ihr, was ich dann immer gedacht habe? Ich will das nicht mehr, ich will diese Gespräche nicht mehr, ich will dieses Kämpfen, dieses Ringen nicht mehr. Als ich mich mit der Predigt beschäftigt habe, ich dachte, okay, aber nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille geschehen. Nicht mein Reich werde gebaut. Ich habe so ein ganz gemütliches Wohnzimmer und eine Terrasse und einen Garten. Wir haben viel investiert in den letzten Tagen. Mein Reich, aber sein Reich komme, seine Wille geschehe. Und auf einmal habe ich verstanden, das kann auch eine Versuchung sein, mich zurückzuziehen in meinen Garten Eden, den ich dann Kanaan nenne, und sagen, ach, wie gut, ich habe ja mein Dings geleistet. Also, habe noch ein bisschen Mühe damit, gebe ich zu. Aber ich lerne wieder mal zu verstehen, nein, ich gehöre dahin, wo Gott mich hinführt. Und das ist immer wieder ein Stück Kanaan. Und ich meine das theologisch. Ich meine, hier bin ich auch gern. Aber meine Berufung geht dahin, wo die Welt gefährlich ist, deprimierend ist, wo sie verwahrlost ist, wo sie böse ist. Und wenn Gott mir die Kraft gibt und das Herz dazu, den Mund oder die Hände, wie auch immer, wenn Gott mit mir ist, dann ist kein Ding unmöglich. Und wenn ich die Herrlichkeit Gottes sehen will, ihm wirklich begegnen will, dann geschieht das vor allen Dingen inmitten dieses Kanaans. Hätten wir die Berichte nicht, die Bibel uns gibt über die Kämpfe in Kanaan. Das setzt sich im Neuen Testament fort, wie war Christus im Kampf mit der Kultur, auch mit der Religiosität, sogar mit der Leitung der damaligen religiösen Kasten und so weiter. Immer ist es Kampf, aber seine Sendung ging mitten hinein. Und sein tiefstes Kanaan war was? Das Kreuz, da stand er nämlich genau wie die 12 Kundschafter davor und sagte, mein Gott, wenn es irgend geht, da will ich nicht rein. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nur deswegen leben wir, weil er sein Kanaan angenommen hat und es nicht in den Jüngerkreis verlegt. Hätte er auch machen können, oh, so nett mit den 12 sympathischen Leuten, naja, ganz so sympathisch waren sie auch nicht alle, aber so ist halt in der Welt. Aber er hat sein Kanaan gesehen, er hat Angst gehabt, er wäre am liebsten weg, aber er war der Ja-Sager, nicht wie die 10, er war der Ja-Sager. Und das hat uns das Leben gebracht. Also damit schließe ich, das mache ich rund. Ich danke Gott, also als ich gerade hier, deswegen habe ich das gesagt, mit der, dass Gott im Lobpreis thront, nicht wahr? Was danke ich Gott über das, was aus dieser Vision geworden ist? Hey, hier sitzen wir in unseren schönen Kirchen und beten miteinander Gott an. Und ich wäre dankbar für das Viele, was von euch ausgeht, im Kleinen, im Großen, weltweit und so weiter. Trotzdem lasse ich die Gedanken mal zu, nämlich dass es eine Berufung in jede neue Generation und Epoche braucht und dass wir zumindest mal den Gedanken mitnehmen, könnte da was dran sein, dass Kanaan gar nicht hier ist. Vielleicht müsstet ihr dieses Schild, ne, steht ja aus dem neuen Kanaan, nehmen und innen an die Mauer ranwachen, wenn es rausgeht. nach Kanaan, da wo die Welt richtig zu schaffen machen kann. Na ja, gut, das gibt es natürlich auch innerlich. Manchmal habe ich den Eindruck, Kanaan ist auch in meiner eigenen Seele. Und ich muss immer wieder mutig gegen dieses Chaos und das Böse und das Übermächtige und das Selbstbezogene angehen und kämpfen. Also es ist ein bisschen komplizierter, wie man sich vielleicht zunächst wünscht, aber es ist gut, weil es von Gott eingerichtet ist. Dann sage ich zum Schluss, Gott segne euch für die nächsten 70 Jahre. Ich fürchte, ihr werdet das meistens gar nicht mehr erleben, wie ich auch nicht. Trotzdem ist ja egal, wie immer es Gott macht. Er hat seine Wege und möge Gott mit euch sein und euch die Herrlichkeit sehen lassen, die hineinfließt. Hesekiel, kennt ihr dieses wunderbare Bild? Im Tempel entsteht ein kleines Rinnsal. Und wie geht das weiter? Türen wurden zu, das Rinnsal wurde immer stärker und der Pegel im Tempel stieg und stieg und ging über den, die Türen gingen auf und dieser Strom der Herrlichkeit Gottes floss raus in die tote Wüste, bis hin ins tote Meer, wo keiner hin wollte, um dort Leben zu erzeugen. Also, jetzt sage ich dieses Vaterunser, ihr betet es ja nachher noch mit mir, aber ich möchte es einfach nochmal vor Herzen führen und sage, Vater unser im Himmel, geheiligt werde nicht unser, sondern dein Name. Dein und nicht unser Reich komme und dein, nicht unser Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Gib, was wir brauchen, unser tägliches Brot, das, was uns am Leben hält hier auf Erden. Und dann aber, Herr, vergib uns unsere Schuld. Du sagst, was murren die Leute über andere, murret über eure eigenen Sünde. Und wir bringen sie zu dir. Vergib uns unsere Schuld und gib uns die Kraft, anderen Menschen die Schuld zu vergeben. Sie sind Sünder wie ich, wie wir auch. Und dann führe uns doch nicht in Versuchung. Herr, vielleicht sitzen unsere Versuchungen wo ganz anders, als wir so im Kopf haben. Vielleicht viel mehr hinterrücks in Bereichen, wo wir es gar nicht erkennen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist ja das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.